Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Es bewegt sich was auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Die Immobilienriesen Vonovia und Deutsche Wohnen wollen fusionieren. Das soll in erster Linie natürlich den Unternehmen nutzen, aber auch das Land Berlin hofft, von dieser Milliardenfusion zu profitieren. Unter anderem bekommt der Senat die Möglichkeit, dem neuen Megakonzern 20.000 Wohnungen abzukaufen. Das Geschäft ist zwar noch längst nicht in trockenen Tüchern, der regierende Bürgermeister klang bei der Pressekonferenz mit den Konzernchefs, aber schon ziemlich euphorisch. Unsere landespolitische Reporterin Sabine Müller hat zugehört.
Was hier passiere, sei für Berlin von herausragender Bedeutung, sagte Michael Müller.
20.000 Wohnungen, das ist mitunter die Größenordnung einer eigenen Wohnungsbaugesellschaft, für die wir hier nochmal zusätzlich Verantwortung übernehmen können.
Mehr Wohnungen in kommunaler Hand gleich mehr Einfluss auf sozialverträgliche Mieten, so rechnet Müller. Um welche Wohnungsbestände es gehen wird, soll noch im Detail besprochen werden. Der regierende Bürgermeister machte aber schon deutlich:
Mir liegen insbesondere auch die Bereiche am Herzen, wo wir wissen, dass es schwierige soziale Situationen gibt. Mir liegen Großsiedlungen am Herzen. Egal, ob es die Thermometersiedlung ist oder der Falkenhagener Kiez.
Finanzsenator Matthias Kollatz wollte noch keine genaue Zahl nennen, wie viel die Stadt für 20.000 Wohnungen bezahlen müsste. Er zog aber einen Vergleich zum Rückkauf des Stromnetzes.
Wir reden hier über etwas, was mehr sein wird als die 2,1 Milliarden beim Stromnetz.
Der Kauf soll in den nächsten 2 bis 3 Monaten passieren und über die landeseigenen Unternehmen abgewickelt werden, die dafür Kredite aufnehmen. Vonovia-Chef Rolf Buch sagte, die beiden fusionierten Unternehmen wollten ein klares Signal setzen für einen Neuanfang in Berlin.
Berlin hat eine Entwicklung gehabt, wo die Mieten in den letzten Jahren in einer Geschwindigkeit gewachsen sind, was die Menschen überfordert. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert vielleicht mal ein Jahr, aber das funktioniert nicht auf lange Sicht und ist auch kein nachhaltiges Geschäftsmodell.
Das neue Unternehmen verspricht, Mieterhöhungen in den kommenden 5 Jahren zu deckeln, in den ersten 3 Jahren auf 1%, dann auf den Inflationsausgleich. Es sollen 13.000 neue Wohnungen gebaut werden, mindestens ein Drittel davon Sozialwohnungen.
Über diesen Weg, glaube ich, befrieden wir am Ende des Tages auch diese Stadt,
sagt Deutsche Wohnen-Chef Michael Zahn. Den Mietenstreit befrieden? Davon geht die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen nicht aus. Ihr Sprecher Michael Prütz misstraut den Versprechungen.
Immobilienkonzerne dieser Größenordnung müssen Gewinn machen, sonst werden ihnen irgendwann die Aktionäre abspringen. Und von daher ist es eine Mogelpackung.
Auf dem Podium mit den Wohnungsunternehmen saßen mit Michael Müller und Matthias Kollatz 2 SPDler. Damit der geplante Deal mit den 20.000 Wohnungen klappen kann, braucht es aber natürlich die Zustimmung der Koalitionspartner. Linke und Grüne reagierten vorsichtig positiv auf die Nachrichten, machten aber auch klar, dass sie nicht nur abnicken wollen. Der linke Spitzenkandidat Kultursenator Klaus Lederer betonte, sowohl zum Kaufpreis als auch der Frage, um welche Wohnungen es eigentlich geht, müsse es eine genaue Prüfung und weitere Verhandlungen geben.
Informationen von Sabine Müller. Schule ist mehr als nur Lernen. Schule heißt auch Freunde treffen. Schule bedeutet soziale Kontakte. Wegen der Corona-Pandemie bedeutete Schule in den letzten Monaten aber für tausende Kinder und Jugendliche, nicht nur in Brandenburg, vor allem das, zu Hause lernen. Jetzt sinken die Ansteckungszahlen seit einiger Zeit kontinuierlich. Die Landesregierung hat deswegen jetzt grünes Licht gegeben für vollständigen Präsenzunterricht. Einzelheiten dazu von Thorsten Södow.
Jette und Ole lernen in der 9. Klasse der Werner-von-Siemens-Oberschule in Gransee. Beide fänden es gut, wenn sie ab Montag übernächster Woche noch 2,5 Wochen bis zum Sommerferienstart gemeinsam mit ihren Freunden in dem mehrstöckigen Schulhaus der Oberhavel-Kleinstadt lernen könnten.
Naja, ich würde mich schon freuen, meine anderen Freunde wiederzusehen, weil die hat man ja schon lange nicht mehr gesehen. Andererseits denke ich auch, dass es nicht mehr viel bringt, da es ja sowieso bald wieder Ferien sind.
Bin ich eigentlich der Meinung, dass es so die beste Möglichkeit jetzt ist, weil man ja wirklich dann auch mal wieder die sozialen Kontakte pflegen kann mit all seinen Mitschülern.
Präsenzunterricht wird es ab Montag nächster Woche für Grundschulen und ab 7. Juni für weiterführende Schulen in den Kreisen und kreisfreien Städten geben, in denen die 7-Tage-Inzidenz an 3 aufeinanderfolgenden Tagen unter 50 liegt, sagt Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst von der SPD nach der Sitzung der Landesregierung. Regierung.
Uns ist besonders wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler nochmal als gesamte Klassengemeinschaft die Schule erleben können, denn das haben sie seit vielen Monaten ja nicht erleben können. Und das ist ganz wichtig, weil der Lockdown, wie wir wissen, an Kindern und Jugendlichen nicht spurlos vorbeigegangen ist. Und das betrifft nicht nur Rückstände in Deutsch und Mathematik, sondern das betrifft auch den Verlust und die Nichtpflege von Freundschaften, die sozialen Kontakte.
Möglich sind auch Wandertage und Exkursionen, aber Masken müssen immer getragen werden. Einer, der den vollständigen Präsenzunterricht nicht nur positiv sieht, ist Reinhard Witzlau, langjähriger Leiter der Werner-von-Siemens-Oberschule in Gransee.
Also ich habe da doch ein bisschen Bauchschmerzen. Es gibt doch viele Dinge, die man bedenken muss. Was ist mit den Abstands- und Hygieneregeln? Wir haben sehr kleine Räume hier an der Schule, wenn alle Schüler wieder da sind. Flure sind klein. Und was mir besonders zu denken gibt, die Tests würden auch nicht reichen, wenn alle getestet werden müssten dann. Und vor allen Dingen meine Lehrkräfte, ein Drittel, sind noch nicht geimpft.
Wann es mit einem Impfangebot für Schüler ab 12 Jahren klappt, wird unter anderem am Donnerstag auf einem Impfgipfel mit den Länderchefs und der Bundeskanzlerin erörtert, sagt Ministerpräsident Dietmar Woidke. In der kommenden Woche will die rot-schwarz-grüne Landesregierung weitere Lockerungen beschließen. Vom 3. Juni an soll Einkaufen im Einzelhandel in Brandenburg ohne Terminbuchung möglich sein. Freibäder sollen dann öffnen, Veranstaltungen im Freien mit bis zu 500 Personen erlaubt sein und Innengastronomie mit bis zu 2 Haushalten an einem Tisch möglich sein. Ab 11. Juni werden zwischen Wittenberge, Potsdam und Cottbus Hotels und Pensionen ohne Auslastungseinschränkungen öffnen. Auch Thermen, Solarien, Schwimmhallen und Spaßbäder werden dann wieder Gäste begrüßen können.
Die weiteren Lockerungsschritte in Brandenburg, Landespolitikreporter Thorsten Südow war das dazu. In Berlin sollen bis Ende August alle Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren ein Impfangebot bekommen. Das hat Gesundheitssenatorin Dileke Leitscher am Wochenende versprochen. Doch wie realistisch ist diese Planung? Inforadio-Reporterin Jenny Barke ist der Frage nachgegangen.
Berlins Gesundheitssenatorin Dileke Kaleitsche ist zuversichtlich. Ab Mitte Juni könnten Berliner Jugendliche geimpft werden. Für diesen Zeitpunkt sei schon alles vorbereitet, sagte Kaleitsche vor 2 Wochen im Gesundheitsausschuss.
Das sind die Impfzentren, das sind unsere mobilen Impfteams, die ja schon erfolgreich geimpft haben. Aber wollen wir auch die Kinder- und Jugendärzte mit einbeziehen? Hierzu soll es zusätzliche Impfdosen geben. Das war uns sehr wichtig. Das könnten wir aus unseren Kontingenten gar nicht stemmen.
Etwa 182.000 junge Menschen zwischen 12 und 18 Jahren leben in Berlin. Also bräuchte die Stadt mehr als doppelt so viele, etwa 360.000 BioNTech-Dosen. Damit alle Schülerinnen und Schüler bis zum Schulstart ein Angebot gemacht werden kann, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Wochenende an die Länder appelliert, jetzt schon BioNTech-Impfdosen für die Jüngeren zu reservieren. Kaleitsches SPD-Parteikollege Thomas Isenberg ist Mitglied im Berliner Gesundheitsausschuss. Er hält Spahns Aussage für populistisch und praxisfern.
Sie würde ja voraussetzen, dass wir jetzt ein zu viel an Impfstoffen hätten. Das ist nicht der Fall. Und deswegen ist es wichtig, die knappen Impfstoffe, die wir jetzt haben, weiter zu verimpfen an diejenigen, die individuell ein höheres Erkrankungsrisiko haben.
Katharina Pirott, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Gesundheitsausschuss, hält Spahns Vorschlag, Impfdosen für Jüngere zu reservieren, hingegen für notwendig.
Das finde ich richtig. Das haben wir ja auch eine ganze Zeit lang für die Älteren vorgehalten. Und insofern finde ich es richtig, vulnerable Gruppen da besonders zu betrachten.
Spahn habe zudem angekündigt, für Jüngere extra Impfdosen an die Länder zu liefern. Pirott glaubt, dass mit einerseits zurückgehaltenen und andererseits vom Bund gelieferten Impfdosen das Versprechen eingehalten werden kann, allen 12- bis 18-Jährigen bis Ende August ein Impfangebot zu machen.
Ich finde, wir sind es gerade den 12- bis 18-Jährigen, die wir ja bisher durch die Unterteilung in Gruppen oder auch eben nur Notbetreuung ziemlich ausgeschlossen haben, da jetzt vorrangig auch zu impfen.
Isenberg von der SPD hingegen erwartet, dass auch für Kinder und Jugendliche zu wenig Impfstoff vorhanden sein wird und schlägt vor, auch bei ihrer Altersgruppe zu priorisieren.
Das sind dann natürlich erstmal die Kinder, die beispielsweise Asthma oder ein anderes Risiko haben. Für alle anderen würde ja nicht automatisch der individuelle Nutzen überwiegen.
Doch noch hat die Europäische Gesundheitsbehörde EMA BioNTech für 12- bis 18-Jährige nicht zugelassen. Erst nach dieser Zulassung kann die Ständige Impfkommission STIKO eine deutschlandweite Empfehlung für Jüngere veröffentlichen und Berlin mit dem Impfen beginnen.
Jenny Barke informierte. So leer wie während des Corona-Lockdowns waren die Straßen Berlins wohl eher selten. Paradiesische Verhältnisse für Raser. Laut der Justiz haben illegale Autorennen während des Lockdowns zugenommen. Aber auch insgesamt ist die Tendenz steigend. Rund 2000 Ermittlungsverfahren gegen Raser gab es demnach seit Oktober 2017. Einzelheiten dazu aus der landespolitischen Redaktion von Kirsten Buchmann.
Vollgas auf der Stadtautobahn und sogar in Tempo-30-Zonen. Die Zahl der illegalen Fahrzeugrennen in Berlin findet der erste Oberamtsanwalt Andreas Winkelmann erschreckend. Sein Blick auf die ersten Monate 2021.
Von der aktuellen Tendenz ist es genauso wie im letzten Jahr ein hohes Niveau. Wir haben bis zum Stichtag 26. April 2021 bereits 298 Verfahren gegen bekannte und unbekannte Täter anhängig gehabt.
Mehr Menschen würden durch verbotene Rennen verletzt, einige sogar schwer. Was sind Gründe für die steigende Zahl an Verfahren wegen Rasens? Die Polizei kontrolliere mehr an den typischen, meist geraden Raserstrecken, so Winkelmann. Als einen weiteren Aspekt nennt er Fluchten vor der Polizei, die ebenfalls mit zu den verbotenen Rennen hinzugezählt werden könnten.
Wir stellen sehr viele Polizeifluchten im Rahmen von Koks-Taxis fest, ein Phänomen, dass der Drogenhandel sich in den Straßenverkehr verlagert, nicht mehr sozusagen an festen Standorten.
Aber es ist inzwischen leichter, diesen und anderen Autorasern nachzuweisen, dass sie vor einem Crash aufs Gas traten, und zwar durch die digitalen Daten im Fahrzeug. Justizsenator Dirk Behrendt.
Die Beweislage ist ja technisch sehr gut, weil die Autos das ja alles speichern. Und wir ja den Bordcomputer als Zeugen gegen den Fahrer nutzen. Das ist die besondere Situation bei diesem Verfahren, dass wir das auslesen lassen.
Laut den Daten der Justiz sind die Raser zu 97% männlich und großenteils 18 bis 30 Jahre alt. Oft nutzen sie Mietfahrzeuge. Um das zu verhindern, bereitet Justizsenator Dirk Behrendt eine Bundesratsinitiative vor, die noch im Juni eingebracht werden solle.
Was wir damit bezwecken wollen, ist, dass diese ganz großen hochmotorisierten Autos nicht mehr an Menschen verliehen werden dürfen, die den Führerschein ganz frisch haben.
Keine PS-starken Fahrzeuge also mehr für Fahranfänger. In den ersten etwa 3 oder 5 Jahren nach der Führerscheinprüfung würde das heißen. Und Vermieter, die dagegen verstoßen, sollen entweder Schadenersatz zahlen oder sogar ihr Gewerbe verlieren. Ein weiterer Gedanke, um die verbotenen Rennen einzudämmen, lautet, diejenigen auf Gefahren durch Fahrzeugrennen hinzuweisen, die gerade ihren Führerschein machen, durch mehr Verkehrserziehung an Schulen und Berufsschulen.
Illegale Rennen in Berlin sollen eingedämmt werden. Informationen dazu waren das von Kirsten Buchmann. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Auch zu hören als Podcast auf der Inforadio.
Inforadio Podcast.